Hat es euch letzte Woche gut getan, dass wir gelernt haben, uns selber zu vergeben? War das wichtig? War das gut? Bei wem ist denn was passiert? Super, klasse. Ich bin auch noch mittendrin, ich bin immer noch dabei. Da kommen immer wieder Sachen hoch und dann vergibt man sich so lange, bis es nicht mehr hochkommt. Wir lernen, frei zu werden, oder? Wir sind selber unser größter Prediger. Halleluja. Sammy läuft schon wieder. Okay, super. Dann starten wir rein ins Wort. Hier ist noch jemand, aber du glaubst, du warst schon mal da, oder? Kann es sein, oder bist du zum ersten Mal da? Einmal warst du, glaube ich, da, gell? Ja, siehst du da. An Gesichter kann ich mich gut erinnern, an Namen nicht so. Trotzdem sei herzlich willkommen. Halleluja, yes. Ja, Halleluja. Papa, danke für das Wort heute Morgen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns in die Wahrheit deines Wortes immer tiefer reinführst durch deinen Heiligen Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du uns gegeben bist, uns in alle Wahrheit zu führen und zu leiten. Und dein Wort ist die Wahrheit und es geht nie leer zurück. Danke, dass es auch heute Morgen nicht leer zurückgeht, sondern das vollbringt, wozu du es ausgesendet hast. Und unser Leben verändert für immer, unser Leben baut. Halleluja, in Jesu wunderbarem Namen. Halleluja, Halleluja, Amen. So, wir gehen heute mal in 5. Mose rein und da schauen wir uns etwas an, was sehr interessant ist. Und Martin, wir lesen alles im Alten Testament, im Alten Bund aus der Sicht. Okay, wenn du von Neuem geboren bist, dann liest du alles im Alten Bund aus der Sicht der neuen Schöpfung. Was heißt das? Wir waren nie unter dem Gesetz und das Gesetz hat mit uns Christen nichts zu tun. Christus ist das Gesetzesende. Warum? Weil er es erfüllt hat, nicht weil er es aufgehoben hat. Und dennoch, wenn wir das Gesetz lesen, erkennen wir sehr stark, also im Alten Bund steht viel öfters Verse, die Gott direkt gesprochen hat, wie im Neuen. Im Neuen lesen wir viel von Jesus, aber der Vater spricht im Alten Testament viel mehr wie im Neuen. Und wir sehen da, dass sein Herz eigentlich immer noch dasselbe ist. Aber Gott ist Vater und er ist Richter. Und damals konnte er noch nicht Vater sein, weil Jesus noch nicht am Kreuz gestorben ist. Der Preis noch nicht bezahlt war. Und Gott, wie viele Sünden nur durchlassen konnte? Keine. Also war im Alten Bund Auge um Auge, Zahn um Zahn, schnipp, schnapp, rüber ab. Bin ich froh, dass ich da nicht gelebt habe. Gott ließ keine Sünde durch, nicht eine einzige. Und wir schauen uns das heute an und wir lesen jeden Vers, den wir heute lesen, lesen wir zuerst, so wie es da steht, so wie es gemeint ist, für die Zeit damals, vor 4000 Jahren und jetzt heute. Und wir gehen, also ich gehe ins neue Leben rein, Übersetzung neues Leben, das gibt es leider online nicht. Wir nehmen die neue Genfer geht ja nicht, die gibt es nicht im Alten Bund, wir müssen eine Luther nehmen. Ne? Wir machen mal Luther. Aber ich lese euch das paar Mal vor und wir fangen an in 5. Mose 17 ab Vers 1. 5. Mose 17, Abvers 1. Und da heißt es, opfert dem Herrn, eurem Gott, niemals, niemals, niemals ein Rind, eine Ziege oder ein Schaf, das krank ist oder irgendeine Art von Behinderung aufweist. Was gibt's dazwischen? Nix. Denn ihr verabscheut solche Gaben. Vor ein paar Sonntagen habe ich euch erzählt, vor vielen Jahren, wo ich eine Gemeinde eingerichtet habe, neues Gemeindegebäude und wir haben einen Aufruf gemacht, dass die Leute die Sachen bringen und am Ende war es Sperrmülltag. Eingebrannte Töpfe, eine Couch mit Löchern und so weiter. Und da habe ich echt dran gedacht, wenn das das Beste ist, was ihr für den Herrn habt, dann habt ihr was nicht verstanden. Gott sei Dank ist unser Herz nicht so, oder? Ich wünsche es mir, dass dein und mein Herz nicht so ist, dass wir nicht Gott den Müll bringen oder das Kranke oder das Kaputte oder das eben mal so, hätte ich jetzt eigentlich weggeworfen, auf den Wertstoffhof gebracht, aber für die Gemeinde ist es gut genug. Da können wir unser Herz prüfen. Gott verabscheut solche Gaben. Mit anderen Worten, wenn du einen Freund hast oder eine Freundin, du kannst ja mal einen kaputten Kassettenrekorder oder keine Ahnung, gibt es da nicht mehr, CD-Player, gibt es auch fast nicht mehr, MP3-Player, MP4-Player, kannst ja mal einen kaputten verschenken, mal sehen, ob er sich freut. Meint ihr, dass Gott sich freut? Ich glaube nicht. Okay, lesen wir weiter, Vers 2. Ich möchte zu einem bestimmten Vers, aber wir müssen einige lesen, bis wir da hinkommen. Angenommen, in einer der Städte, die der Herr, euer Gott, euch gibt, wird jemand, ein Mann oder eine Frau, dabei ertappt, wie er gegen den Willen des Herrn verstößt und seinen Bund bricht. Der alte Bund, der neue Bund. Ein Bund ist eine Bürgschaft füreinander. Im alten Bund war es so, dass Gott gesagt hat, ich nehme euch an als mein Volk. Ich biete euch Schutz, Versorgung, Gesundheit, Heil, Wohlergehen, Reichtum. Im Gegenzug habt ihr keine anderen Götter und betet nur mich an. Das war der Bund, das war der Deal. War der Deal gut? War der Deal fair? Ja. Seid ihr wach? Ich würde sagen, ja. In 5. Mose 28 lesen wir, wie Gott sagt, das machen wir jetzt nicht, das zitiere ich nur. Ich lege euch vor, Segen und Fluch, ihr habt die Wahl. Gesegnet ist dein Ein- und Ausgang, gesegnet sind deine Kinder, gesegnet sind deine Rinder und so weiter, wenn du beim Herrn bleibst. Gehst du vom Herrn weg, verflucht wird sein dein Ein- und Ausgang, deine Kinder und so weiter. Es war krass im alten Bund. Dazwischen gab es nichts. Ist nicht wie heute so, ah ja, der Herr wird schon Augen zudrücken, ah, wird es schon nicht so ernst nehmen. Gott hat sich eigentlich nie geändert. Und jetzt kommt, wenn einer gegen den Herrn verstößt und seinen Bund bricht. Vers 3, indem er anderen Göttern dient und sie anbetet. Und jetzt kommt was? Ist interessant. Sei es die Sonne, den Mond oder einen anderen Himmelskörper. Was ich euch verboten habe, Gott gibt Verbote. Warum? Weil er weiß, dass es gut ist für uns. Schon mal ein Horoskop gelesen in deinem Leben? Schon mal Astrologie-Quatsch angeschaut? Schon mal irgendwelche Wissenschaftssendungen, wo sie dir irgendwas erzählen, was angeblich so ist? Willkommen im Club, dann bist du schuldig. Gott sei Dank ist Jesus für dich ans Kreuz, hä? Indem er anderen Göttern dient und sie anbetet. Andere Götter führen immer weg von Christus, immer weg von Gott. Wie? Ob du ein religiöser Spinner wirst oder ein Hells Angel oder ein Mafiosi oder eine Nonne im Kloster, ist egal. Hauptsache weg von Christus. Im Kloster findest du Christus mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht. Denn es ist antigöttlich, stimmt's? Sind wir da zusammen? Christus hat gesagt, geh in alle Welt und predigt das Evangelium. Und die bauen ein Kloster, machen die Mauern zu und die Türen. Das ist das Gegenteil von dem, was Gott gesagt hat. Ich weiß nicht, wenn du denkst, dass das Gott glücklich macht. Ich glaube, Gott macht glücklich, wenn jemand das einhält, was er gesagt hat. Und nicht das Gegenteil. Vers 4. Wenn euch sowas zu Ohren kommt, dann nehmt euch der Sache an und untersucht den Fall gründlich. Stellt es sich heraus, dass tatsächlich etwas so Abscheuliches in Israel geschehen ist. Vers 5. Dann soll der Betreffende, der das Verbrechen, Gott nennt es ein Verbrechen, begangen hat, vor das Stadttor gebracht und zu Tode gesteinigt werden. Ist das derselbe Gott? Ist derselbe Gott. Sünde ist so brutal schlimm, dass Gott sie nur durch das Gesetz zeigen konnte und vor dem Kreuz nur die Todesstrafe gab, um den Rest des Volkes zu retten. Weil es ist wie Gift, wie ein Virus, der alle anderen ansteckt, wenn man ihn nicht tötet. Bist du froh, dass du im neuen Bund bist? Leute, wenn man das Gesetz liest, das ist so knallhart. Wenn man heute mit Christen redet, mittlerweile gibt es Kirchen, die trauen Homosexuelle, es gibt homosexuelle Pastoren und so weiter. Und ich war selber in der Schweiz auf einer Konferenz, wo das gelehrt wurde. Ich habe dann die Konferenz frühzeitig verlassen, weil ich gedacht habe, ich fasse es nicht mehr. Ja? Und ich habe gedacht, ich ziehe mir den Schuh nicht an. Die anderen, die noch dabei waren, die wollten mich vor den Karren spannen, als ihren Anführer, und das ganze Ding zu sprengen. Habe ich gesagt, du, nee. Das hat mir Jesus nicht gesagt, und was mir Jesus nicht gesagt hat, mache ich nicht. Ist das weise? Weise. Aber ich habe die Konferenz verlassen und habe damit ein Statement gesetzt, dass ich das nicht unterstütze und es nicht das ist, was ich glaube, was im Wort steht. Natürlich wird dir dann suggestiert, dass du undankbar bist, du bist eingeladen worden und jetzt verhältst du dich so und so weiter. Und da war ein Pastor da, der seine Tochter, die lesbisch geworden ist, geschützt hat. Und er fing an zu lehren, dass Jesus homosexuell war. Die Jünger waren homosexuell. Jonathan und David waren ein homosexuelles Paar. Ich habe gedacht, mir fliegt der Vogel davon. Wenn man sich das Wort so hinbiegt, wie man es will, Gott schaut da eine Weile zu, aber nicht lange. Dann lässt es einen Knall. Und das ist gut so. Amen. Seht ihr, wie knallhart es war? Todesstrafe vor dem Stadttor, Todesstrafe. Vers 6. Niemand darf jedoch auf die Aussage eines einzigen Zeugen hin mit dem Tod bestraft werden. Gott ist gut. Haben wir das hier auch schon gehabt, dass der eine über den anderen was behauptet hat? Ohne Zeugen, ohne Beweise? Das funktioniert nicht. Ein Mensch darf immer nur aufgrund von mindestens 2 oder 3 Zeugenaussagen zum Tode verurteilt werden. Vers 7. Um den Verurteilten zu töten, müssen die Zeugen die ersten Steine werfen. Die, die sagen, ja, der hat es gemacht, von denen verlangt Gott, wirf den ersten Stein. Wenn der wirklich das gemacht hat, kannst du den Stein, ich sage jetzt mal ganz frech, vielleicht sogar leicht werfen. Wenn aber jemand falsch angeklagt wird und Gott sagt, wirf den ersten Stein, bist du der Erste, der den Tod bringt. Was hat Jesus gesagt? Wer unter euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Hebt jetzt Jesus das Gesetz auf? Nein. Er sagt, bis zum Kreuz musste es so sein. Nach dem Kreuz ist die Gnade da. Die Begnadigung hat die Strafe besiegt. Wo die Sünde mächtig wurde, wird die Gnade noch mächtiger. Für die Leute war das erstmal, hä? Wir haben jetzt 2000 Jahre lang die Leute gesteinigt. Warum sollen wir jetzt damit aufhören? Weil du genau dasselbe machst, wie die Leute, die du gerade bewirfst mit Steinen. Gibt es einen Menschen in der Erde, der nie gelogen hat, der nie betrogen hat? Ich persönlich glaube, als die Frau beim Ehebruch erwischt wird und Jesus auf den Boden schreibt, und er schrieb nicht in Sand, er schrieb auf Stein, mit seinem Finger. Das war ein Wunder. Ich glaube, er schrieb die Namen der Freier auf, die mit dieser Frau im Bett waren. Und die kamen und lasen ihren Namen. Und dann sind sie alle weg. Jesus ist krass, oder? Ich liebe das, weil Jesus kennt, wer, der weiß alles. Und dann gingen sie. Und die anderen wussten, dass der auch schon bei ihr war. Und der wusste, dass der bei ihr war. Die reden über sowas. Und Jesus sagt, wer ohne Schuld ist, wenn einer geworfen hätte, sei er Junge. Wir wissen doch genau, dass du auch schon ein paar Mal bei ihr warst. Versteht ihr? Er hätte sich selber zum Lügner gemacht. Deswegen gehen die alle. Aber um die Sünde zu zeigen, wie furchtbar die Sünde für die Menschheit ist, musste die Todesstrafe sein. Sonst hätte auch Jesus nicht ans Kreuz müssen, weil er ist ja stellvertretend für uns gestorben. Danach soll das ganze Volk ihn steinigen. Auf diese Weise sollt ihr das Böse aus eurer Mitte entfernen. Mann, wenn das heute noch so wäre, gell, da wär's aber leer auf der Erde. Da wäre es aber leer. Vers 8. Angenommen, ein Fall, der normalerweise in euren Städten entschieden wird, ist zu schwierig, sodass ihr zu keiner Entscheidung kommt. Das kann zum Beispiel in einem Prozess der Fall sein, in dem es um ein Kapitalverbrechen, um Körperverletzung oder um eine andere schwierige Rechtsfrage geht. Begebt euch dann an den Ort, den der Herr, euer Gott, dafür bestimmt. Das waren immer so Gerichtsorte. 9. Geht dort zu den levitischen Priestern und dem Richter, der gerade im Amt ist, und legt ihnen den Fall vor. Sie sollen nun darüber urteilen. Krass, gell? Bin ich froh, dass ich dieses Recht nicht tragen muss und nicht habe. Stell mir vor, Gott würde Pastoren sagen, du entscheidest, wer gesteinigt wird und wer lebt. Boah, ich möchte dieses Amt nicht haben. Du? Nee. Möchtest du rausfinden, ja, der hat es gemacht, Todesstrafe. Aber hier steht's, Vers 10. Das Urteil, das an dem Ort gefällt wird, den sich der Herr erwählt hat, hat absolute Gültigkeit. Haltet euch daran. Bin ich froh, dass ich in der Gnade bin, euch vergeben darf, anstatt euch zu verurteilen. Anstatt das Todesurteil über euch zu sprechen. Heute in unserer humanistischen Welt, wie oft ich habe auch den Heiligen Geist. Wie oft ich hier Leute erlebe. Neue Leute kommen hier rein, nehmen sich einfach einen Kaffee, ohne zu fragen, setzen sich hier rein, kommen hier hinten rein, blasen eine Shofar. Die fragen nicht mal, ist das okay? Ich frage sie dann als, machst du das draußen in der Welt auch? Gehst du auch in einen Fußballverein und machst da irgendwas? Nee, sie haben ja auch den Heiligen Geist. Versteht ihr? Gott ist ein Gott der Ordnung, nicht der Unordnung. Wenn ich bei jemandem zum ersten Mal zu Hause Gast bin, dann gehe ich nicht an den Kühlschrank und hol mir da die Wurst raus und hol mir am Schrank noch eine Scheibe Brot und mach mir was zum Essen, oder? Ich warte, bis ich gefragt werde, ob ich gern was essen möchte oder was zu trinken. Ich gehe auch nicht irgendwo an den Schrank und hol mir was zu trinken. Knusper, Knusper, Knäuschen, Knusper, Knusper, Knaser, wer knäcket an mein Wasser? Stimmt's? Freiheit ist gut, aber Freiheit braucht Disziplin. Wir warten kurz, bis es ausknistert. Es knistert in der Atmosphäre. Also, der Sack geht zu levitischen Priestern und die sollen es entscheiden. Ich weiß nicht, ob dir das gefallen würde. Ich wüsste nicht mal, ob es mir gefallen würde, irgendwo hinzugehen. Leute, die über mich gesetzt sind von Gott und die entscheiden, was passiert. Also ich weiß nicht, ob mir das gefallen würde. Lieber lasse ich es den Heiligen Geist machen, gell? Lieber tue ich selber Buße. Lieber sage ich selber, Herr, es tut mir leid. Vergib mir. Aber früher war es knallhart. Vers 11. Befolgt ihr Urteil und ihre Anweisungen genau und weicht nicht davon ab. Wow, krass, gell? Keine Diskussion, kein können wir dann nochmal drüber reden. Nein, es gab ein Urteil und es war so. Gab keine Diskussionen. Vers 12. Wer so vermessen ist, das Urteil des Richters oder Priesters, der doch im Dienst des Herrn eures Gottes steht, nicht zu befolgen, soll mit dem Tod bestraft werden. Wupp, schon wieder. Mann, da ging's aber ab, gell? Die Friedhöfe waren voll. Da war echt Action jeden Tag. Auf diese Weise sollt ihr das Böse aus Israel beseitigen. Teilt dies dem ganzen Volk mit, damit sie Respekt haben und nicht mehr so vermessen handeln. Wow, krass. So, jetzt hatten wir einige Sachen, die ans Volk gehen. Und jetzt kommen wir zu den Richtlinien für den König. Gott spricht zu dem König auch. Und da heißt es in Vers 14, schon bald werdet ihr in das Land kommen, das der Herr, euer Gott, euch gibt und werdet es erobern und euch darin ansiedeln. Wenn ihr dann denkt, wir wollen einen König wie all die anderen Völker um uns herum. Gott kennt immer die Herzen im Voraus. Mensch, was ist dann heute wieder los? Hallo? Ist da jemand drin? Komm raus. Gibt's doch gar nicht. Ey. Schon bald werdet ihr in das Land kommen, sagt der Herr, also das verheißene Land. Er sagt, ihr werdet es einnehmen, ihr werdet es erobern, ihr werdet euch darin ansiedeln. Wenn ihr dann denkt, wir wollen einen König wie all die anderen Völker um uns herum. Guck mal in Gemeinden. Ich habe es hier auch oft erlebt, dass Leute hierher kommen und sie wollen einen Pastor, so eine Mischung zwischen Brad Pitt und George Clooney. Versteht ihr, was ich sagen will? Sie wollen einen Anführer, einen menschlichen Anführer, das liegt in der Natur des Menschen. Wenn ein Flugzeug abstürzt und 30 sich auf eine Insel retten, dauert es 5 Minuten, ist der Anführer da, ob männlich oder weiblich. Das nennt man Alpha-Tierchen. Da ist immer einer dabei, der sagt, hey, ich weiß, was wir jetzt machen. Ich war bei der Feuerwehr oder sonst wo, ich war beim Militär oder was auch immer oder hat einfach nur eine große Klappe. Und die Menschen lieben das. Sie wollen sich immer auf ihren Anführer verlassen. Wir hatten das in Deutschland auch vor ein paar Jahren, der nannte sich Führer. Ein ganzes Volk verführt. Interessant, gell, wie schnell das ging. Und hier auch, er warnt sie und sagt, wenn ihr euch einen König machen wollt, einen menschlichen König, Gott wusste, wie ihr Herz tickt. Und wir wissen in Sprüche 5, da sagt es, wer Fleisch für seinen Arm hält, wer sich auf Menschen verlässt, ist verflucht. Wir sind nicht mehr verfluchbar. Das wissen wir. Aber da ist ein Prinzip drin. Hast dich auch schon mal entdeckt, dass du irgendeinen kennenlernst, einen Christen, der weiter ist wie du, der vielleicht prophezeien kann und immer irgendwie. Und du denkst so, oh wow. Vor einigen Jahren, da kam so eine 20-Jährige zu mir und sagte, der Herr hat mir gesagt, du bist mein Mentor, ich soll dir nachfolgen. Da habe ich gesagt, wie bitte? Sag ich, Mädchen, ich bin verheiratet, was willst du von mir? Ja, so meine ich das nicht, aber so wird's enden. Sag ja, was willst du jetzt machen? Ja, ich werde jetzt deinen Schatten. Da ich sage, ja, hast du wohl nicht alle Tassen im Schrank. Ich war ein bisschen freundlicher. Ich habe es ein bisschen freundlicher formuliert. Ich habe dann nach 3 Tagen zu verstehen gegeben, dass das nicht der Herr ist, der so redet. Wisst ihr, Salbung macht attraktiv. Salbung macht attraktiv. Aber jetzt musst du aufpassen, dass du nicht die Person mit der Salbung verwechselst. Sonst wirst du anfangen, Menschen nachzulaufen anstatt der Salbung. Die Salbung ist vom Heiligen Geist. Unglaublich, oder? Und Gott warnt sie hier und sagt in Vers 15, wenn es schon sein muss, dann fragt mich zuerst. Er nennt nur den Mann zum König, den der Herr, euer Gott, dazu erwählt. Wir wissen, dass sie es öfters gemacht haben ohne Gott. Saul, König Saul war nicht von Gott und viele andere. Okay? Wähle du dir auch nur eine Gemeinde und eine Leidenschaft, die Gott dir gezeigt hat. Geh nicht hin, wo du denkst, wow, da ist es super gut, sondern frag Gott, wo ist mein Stall? Wo ist mein Platz? Und wenn du das machst, ist es meistens nicht der Ort, der dir gefällt. All meine Pastoren, die ich in meinem Leben hatte, waren lauter Männer, die hätte ich nie, die waren zum Teil furchtbar. Und trotzdem hat gesagt, Gott, bleib. Noemi bei Ruth. Weiß nicht, ob ihr das so toll gefallen hat bei ihrer ehemaligen Schwiegermutter, aber Gott hat sie ins Herz gelegt und sie hat sie wegschicken wollen. Sie sagt, nein, so wahr mein Gott lebt, ich bleib bei dir, ich verlasse dich nicht. Elisa und Elia, nein, ich gehe nicht. 3-mal, doppelte Salbung empfangen. Gott belohnt die, die auf ihn hören und nicht die, die bockig sind oder trotzig sind oder eigensinnig sind oder das machen, was Gott nicht will. Jetzt kommt die Warnung. Setzt auf keinen Fall einen Ausländer, der nicht zu eurem Volk gehört, als König ein, sondern nur einen Israeliten. Jetzt könnte man meinen, ist Gott gegen Ausländer? Nein, war er nie. Es gibt andere Verse, wo Gott sagt, unterdrückt den Fremden nicht. Aber Jesus sollte aus dem Volk Israel kommen. Und wenn sie sich vermischt hätten mit den anderen Völkern, wäre die Blutslinie für den Messias zerstört gewesen. Wir müssen alles sehen aus der Sicht Gottes, nicht aus unserer Sicht. Und jetzt frage ich euch, wenn wir jetzt das lesen, weil jetzt kommt es langsam ins Eingemachte mit der neuen Schöpfung. Wie lesen wir diesen Vers als neue Schöpfung? Was können wir als Ausländer einsetzen? Super Bärbel. Ungläubige, einen Nichtbekehrten. Setze auf keinen Fall einen Nichtbekehrten übers Volk, über die Gemeinde, über eine Gruppe. Macht es ja nicht. Weil Gott weiß, dessen Herz gehört nicht ihm, sondern der Welt. Mit allem, was zur Welt dazugehört. So, jetzt kommen wir zu Vers 16. Hier geht es ja immer noch um den König. Und wir sind ja auch Könige und Priester an Christi Statt. Jetzt kommt's. Der König soll nicht viele Pferde besitzen. Ich könnte da jetzt Autos hinschreiben. Ferraris, Lamborghinis, Porsche, wie die Amerikaner sagen. Porsche, ich sage immer, es heißt Porsche. Nein, Porsche. Er soll nicht viele Pferde besitzen. Er darf niemanden vom Volk nach Ägypten schicken. Oha. Um dort Pferde zu beschaffen. Denn der Herr hat euch gesagt, ihr dürft nie wieder nach Ägypten zurückkehren. Wie lesen wir das als neue Schöpfung? Du sollst als Christ nicht viele Autos besitzen. Waschmaschinen, Trockner, Schuhe, Kleider, Hosen, was auch immer. Ist egal, was du da einsetzt. Und du darfst niemanden vom Volk oder du selber sollst nicht zurückgehen nach Ägypten, um von dort die Pferde zu beschaffen. Ich übersetze es mal so, nicht ins alte Leben zurück. Haben wir das als erstes Lied gesungen? Hast du das gerade bekannt? Ägypten steht für dein altes Leben. Ägypten steht für den Pharao. Der Pharao steht für Satan. Es war ein Land, ein Volk, das von Satan beherrscht wurde und die Sklaverei liebte. Wer ist der König oder der Chef oder der Liebhaber der Sklaverei. Wer hat es erfunden? Satan. Satan versklavt Menschen. Und es heißt hier, ich übersetze mal diesen Vers, nicht ins alte Leben zurück, weder durch Tun noch durch Menschen von früher. Seht ihr, wie wichtig das ist, dass ein geistiger Leiter dich nicht ins alte Leben führt, sondern ins neue? Pass auf, wenn ein geistiger Leiter zu dir sagt, lass mal gut sein, Gott sieht es nicht so eng. Gott sieht es ganz eng. Wenn Gott es nicht eng sehen würde mit der Sünde, hätte er Jesus nicht ans Kreuz geschickt. Sünde ist radikal, die trennt von Gott, die ist böse. Dann geht's weiter, alles Warnungen. Also nichts mehr aus Ägypten holen. Ich könnte auch sagen, keine Dinge, wo man weiß, dass die Teufelsanbetung sind, holen. Das Lustige ist ja, bei den Moslems gibt es das allsehende Auge, habe ich schon mal gesehen, blau, weiß, schwarz. Und das soll das Böse abhalten. Aber wenn du das in ein Haus holst, holst du das Böse ins Haus. Weil das ist wie ein Portal, ein Türöffner für die Mächte der Finsternis. Ich habe gestern was gekauft über Kleinanzeigen und dann bin ich dorthin gefahren und dann macht jemand die Türe auf und ich denke, die Welt ist ein Dorf, ein Hell's Angel. Und ich denke so, wie groß ist die Chance, dass ich zu jemandem was kaufe und er macht die Tür auf und er ist ein Hell's Angel. Und wir kommen so ins Gespräch und ins Gespräch und ins Gespräch und habe ich ihm erzählt von Soldiers for Jesus und er fand er richtig gut und sagte, hey, das ist cool, mach das und so. Ich dachte, höre ich gerade richtig? Und er sagte, ja, wir haben vor ein paar Wochen eine Veranstaltung gemacht mit einem anderen christlichen Rockerclub. Und da habe ich gedacht, ist ja interessant. Vor ein paar Jahren wäre das noch nicht möglich gewesen. Und dann habe ich sein Motorrad angeschaut und hat er unten das Glöckchen. Und viele Harley-Fahrer haben so ein kleines Glöckchen an der Harley oder am Motorrad und das ist ein Glücksglöckchen. Das ist aber eine Einladung von Dämonen. Ist ein okkultes Ding. Und er meinte, das bringt Glück. Aber man darf es nicht selber kaufen, das musste jemand schenken. Ja, nee, ja, ist klar. Naja gut, ich habe ihm da nicht so viel erzählt, weil, ne, kannst du nicht kommen und den Klugscheißer machen. Erstmal kennenlernen, Hallo sagen und so weiter. Wir kannten dann ganz viele Leute von früher und so. War sehr interessant, wer noch dabei ist und wer nicht. Aber ich habe mir gedacht, die Menschen sind blind. Sie holen sich diese Dinge ins Haus und merken nicht, dass sie eine Tür öffnen für die Mächte der Finsternis, nicht dagegen. Ja? Wenn Gott auf meiner Seite ist, brauche ich kein Glöckchen. Ich brauche auch kein Auge oder sonst irgendwas. Ja? Und das ist so interessant. Auch hier, nichts mehr aus Ägypten holen. Wenn irgendwas sinnbildlich aus Ägypten in deinem Haus ist, wirf es weg, verbrenn es, schmeiß es raus. Dann 17, das Programm der Welt. Er soll sich nicht viele Frauen nehmen. Immer dasselbe, nichts Neues unter der Sonne, oder? Fast jeder Skandal, den du hörst von Pastoren, von großen Gemeinden, immer, welcher Skandal ist es immer? Immer Ehebruch, immer Sex. Meistens die Sekretärin, die Gemeindemitarbeiter und so weiter. Ich hatte hier vor ein paar Jahren mit einer Frau ein Gespräch, das war echt lustig. Sag ich, bitte betet für mich. Ich bin da auch angegriffen. Ah nee, Thomas, du nicht. Ich sage, wieso bin ich da in dem Thema nicht angegriffen? Sag ich, bin auch ein Mann wie jeder andere. Ah nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen bei dir. Na, ich sage, es geht doch nicht drum, um was du dir vorstellen kannst. Du sollst für mich in die Fürbitte gehen, dass das nicht passiert. Glaubt ihr, dass der Teufel bei mir die Extrawurst macht? Ich werde nicht plötzlich schwul und stehe auf Männer. Oder keine Ahnung. Ich möchte das Thema nicht ausweiten, aber ich habe gedacht, kann man so naiv sein? Und wisst ihr, ich denke mir, in den großen Gemeinden ist die Naivität noch mehr. Warum fallen diese Pastoren in Ehebruch? Eben weil die Gemeinde nicht betet. Sind wir uns da einig? Weil sie denken, ja, mein Pastor macht es nicht. Das dachten auch viele Frauen, mein Mann macht es nicht. Leute, der Teufel macht immer dasselbe. Er macht bei Männern immer das Gleiche, bei Frauen immer das Gleiche und er probiert, ob das funktioniert. Und auch hier die Warnung an den König. Er soll sich nicht viele Frauen nehmen. Fleischeslust, Sex etc. Immer dasselbe Programm. So, damit er sich nicht vom Herrn abwendet. Wenn dein Fokus auf dem Programm ist, hast du wenig Lust auf den Herrn. Hast du Lust auf den Herrn, ist es nicht mehr so wichtig. Es gehört dazu, aber es ist nicht das Wichtigste. Ich habe euch letzten Sonntag, vorletzten Sonntag gesagt, das Programm dieser Welt, wer weiß noch, was das ist? Sex, Essen, Schlafen, Alkohol, das ist alles Fleisch. Das ist alles, was das Fleisch will. Dein Geist will das nicht. Dein Geist braucht es nicht. Aber das ist, worum sich das ganze Programm dreht dieser Welt. Jede Feier wird mit dem Essen besiegelt, gell? Die erste Sünde war Essen. Ist das nicht interessant? Liebe geht durch den Magen, aber endet dann im Darm. Und was da rauskommt, wissen wir. Ihr seid erwachsene Leute, oder? Können wir heute Klartext reden? Muss ich nicht komisch religiös reden? Ihr vertragt die Wahrheit, oder? Okay, er soll sich nicht viele Frauen nehmen, damit er sich nicht vom Herrn abwendet. Er soll sich nicht übermäßig viel Silber und Gold anhäufen. Wie lesen wir das aus der Sicht der neuen Schöpfung? Reichtum, Geld, schon mal von den Megachurches gehört. Manche Pastoren dieser Megachurches haben 300, 400 Millionen auf der Bank. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Sie schreiben ein Buch nach dem anderen, wenn sie es wirklich geschrieben haben. Millionenauflage, New York Times und so weiter. Und sie sammeln Millionen und Millionen und Millionen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich gönn's ihnen, wenn es vom Herrn ist. Abraham war reich. Gott ist nicht gegen Reichtum. Aber die Wurzel allen Übels ist die Liebe zum Geld. Und wenn du reich bist, ist die Chance, dass du in diese Falle tappst, viel größer, wenn du arm bist oder nicht so reich. Ein gutes Maß. Weißt du, reich bist du, wenn du ein Dach über dem Kopf hast, eine Arbeit hast und es dir gut geht und dein Geld reicht über den Monat. Bist du reich? Du bist reicher als 90% der restlichen Menschheit. Reichtum ist immer relativ. Wenn du ein Paar Schuhe hast, bist du reich. Du kannst immer nur ein Paar Schuhe tragen. Du kannst nicht 100 Paar Schuhe tragen. Du kannst alle Minuten dann wechseln, aber das macht keinen Sinn. Wenn du ein Paar Schuhe hast, eine Hose, ein Hemd, bist du reich. Du bist gekleidet, stimmt's? Nur mal, um ganz im Kleinsten drüber nachzudenken. Und jetzt kommt Vers 18 und 19, wo ich eigentlich in dieser Predigt hin will. Super interessant. Wenn er dann den Thron bestiegen hat, soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes anfertigen lassen, das bei den levitischen Priestern aufbewahrt wird. Diese Abschrift soll immer in seiner Reichweite sein und er soll jeden Tag darin lesen, solange er lebt, damit er lernt, dem Herrn, seinem Gott, mit der erforderlichen Ehrfurcht zu begegnen und alle Vorschriften dieses Gesetzes gewissenhaft zu befolgen. Ich lese nochmal. Wenn er dann den Thron bestiegen hat, soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes anfertigen lassen, das bei den levitischen Priestern aufbewahrt wird. Diese Abschrift soll immer in seiner Reichweite sein und er soll jeden Tag darin lesen, solange er lebt. Jeden Tag. Immer das Gesetz Gottes Worte vor Augen haben. Damit er lernt, dem Herrn, seinem Gott, mit der erforderlichen Ehrfurcht zu begegnen und alle Vorschriften dieses Gesetzes gewissenhaft zu befolgen. Wow. Wisst ihr, was das für eine Bibelstelle ist? Wir lesen die aus der Sicht der neuen Schöpfung. Wer ist der König in der neuen Schöpfung? Jesus. Wenn er dann den Thron bestiegen hat, schon eine Idee, was das bedeutet? Wann besteigt Jesus einen Thron? Ja, das ist richtig. Er macht es tagtäglich mehrfach. Bei wem? Super, Bärbel, du bist heute richtig gut. Wirst meine Frau. Bei der Bekehrung. Bei der Bekehrung steigt Jesus auf den Thron deines Lebens. Er wird dein Herr. Richtig? Du hast ihn eingeladen, der Herr, der König deines Lebens zu werden. Und er besteigt diesen Thron. Dann, hier steht dann, nicht sofort. Dann muss dieser König, er muss eine Abschrift des Gesetzes anfertigen lassen. Wo ist diese Abschrift? Er hat sein Gesetz in dein Herz geschrieben. Ist das cool? Ist das cool? Er hat dieses Gesetz in dein Herz geschrieben und diese Abschrift deines Herzens soll immer in seiner Reichweite sein. Wie weit ist der Heilige Geist von deinem Herz weg? Dein Herz ist gefüllt mit der Liebe Gottes durch den Heiligen Geist. Es wird aufbewahrt. Jetzt pass auf, 19. Dieser Abschnitt soll immer in seiner Reichweite sein und er soll jeden Tag darin lesen. Weißt du, was Jesus macht? Er schaut jeden Tag in dein Herz. Jeden Tag schaut er in dein Herz und guckt, was da los ist. Er wacht über deinem Herz, nicht um dich bloßzustellen, zu strafen, nein, er schaut, wie weit seine Worte. Ich meine, wir sind nicht unter dem Gesetz, aber ich bleibe bei dem Begriff Gesetz. Ich könnte auch sagen, was Gott gefällt und was ihm nicht gefällt, ist das Gesetz. Und er schaut, ob dein Herz gefüllt ist mit dem, was ihm gefällt und dass das, was ihm nicht gefällt, weg ist aus deinem Herzen. Denn was das Herz voll ist, geht der Mund über. Ist das interessant? Er wird jeden Tag darin lesen, solange er lebt, damit er mit dir zusammen lernt, damit du lernst, den Herrn, seinen Gott, mit der erforderlichen Ehrfurcht zu begegnen. Nur Christen, die voll sind mit dem Wort Gottes, haben Ehrfurcht, echte Ehrfurcht vor Gott. Die anderen, die machen, was sie wollen, sagen, ja, que sera, sera. Gott drückt ein Auge zu, ich habe die Sondergnade und was man alles so hört in der christlichen Welt. Ich habe das alles noch nie gesehen oder erlebt, weil das gibt's auch nicht. Das ist eine Vermischung zwischen den Sünden in den Herzen und dem Wort Gottes. Heute Sonntag lebe ich das Wort Gottes, Montag bin ich wieder in der Sünde. Das funktioniert nicht. Und alle Vorschriften dieses Gesetzes gewissenhaft zu befolgen. Wenn dein Herz voll ist mit dem Wort Gottes und du Gott liebst, macht es dir Spaß, nicht mehr zu sündigen. Und du weißt, dass die Sünde keinen Spaß mehr macht. Wir manche von uns sind noch verstrickt in Sünde, aber die Sünde macht keinen Spaß mehr. Und wenn sie noch Spaß macht, dann brauche ich dir nicht erklären. Weiß jeder selber. Und jetzt kommt Vers 20. Dadurch wird verhindert, sag mal, dadurch wird verhindert, dass er sich über seine Landsleute erhebt, dass der König stolz wird. Du. Dadurch wird verhindert, wenn dein Herz voll ist mit dem Wort Gottes, mit der Liebe zu Gott, wird verhindert, dass du stolz wirst über die anderen Christen. Schon mal Christen erlebt, die alles besser wissen? Die immer als Erste antworten, die immer die Lösung parat haben, die immer andere bevormunden und selber genug Dreck am Stecken haben? Das nennt man Splitter- und Balken-Business. Ein Balken ist so dick, ein Splitter so klein, braucht man mit der Pinzette, um den rauszuziehen. Ist zweierlei. Wenn du solche Christen triffst, dann weißt du, Attentione. Oder in irgendeinem Punkt von den Geboten abweicht, dann werden er und seine Nachkommen viele Jahre in Israel herrschen. Wenn jemand sich wirklich mit dem Wort füllt, sein Herz voll ist mit dem Wort Gottes, schaut Jesus rein und er sagt, wow, cool, ich freue mich. Schon mal Freude? Hat dich schon mal plötzlich Freude übernommen im Heiligen Geist? Das, wenn Jesus in dein Herz schaut und er sagt, wow, cool, wow, wow, wow. Bist du schon verändert? Ja. Nie mehr zurück. Wir wollen nie mehr ins alte Leben zurück. Ne? Haben wir das vorhin gesungen? Meinen wir das auch ernst? Meinen wir das auch so? Das ist einfach nur ein schönes Lied oder ein rhythmisches Lied oder ein beklopptes Lied, keine Ahnung, weiß nicht, was deine Emotionen sind. Jeremia 31, ab Vers 31. Und da verheißt es Gott, Jeremia 31, 31, es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht sein wie der, den ich mit den Vorfahren schloss, als ich sie an die Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Aus Ägypten herausführte. Schließt es wieder einen Kreis mit dem, was man gerade gelesen hat. Gott führt uns immer aus Ägypten raus. Ägypten steht für Stolz, Hochmut und für eine Kultur, die absolut gegen Gott steht. Deswegen wollten die auch ewig leben, haben sich einbalsamiert und weil sie meinten, jo, irgendwann, ne, und so weiter. Wir haben ein anderes Ziel. Wir wollen Gott treffen. Und dieser neue Bund wird ein anderer Bund sein. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. 33, Doch dies ist der neue Bund, dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tage mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Hier hast du schwarz auf weiß. Wer schreibt es in dein Herz? Gott, Jesus. Das ist die Abschrift des Königs, die er anfertigen ließ in deinem Herzen. Ist das cool? Hast du dich schon mal mit Leuten unterhalten und du denkst so, ja, ich weiß gar nicht viel Bibelstellen. Und du redest so und eine Bibelstelle nach der anderen sprudelt aus dir raus, weil die Gott in dein Herz geschrieben hat. Du hast mehr Wort Gottes in dir, als was dir bewusst ist. Da ist viel mehr da, als was dir bewusst ist. Warum? Weil du es hörst, weil du zuhörst. Ja? Das ist die Abschrift des Königs. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. 34. Niemand muss da noch seine Freunde belehren und keiner seinen Bruder ermahnen. Lerne den Herrn kennen. Das ist das Ziel, dass der Heilige Geist bei jedem Gläubigen so stark ist, damit die anderen gar nicht korrigieren müssen oder ermahnen müssen oder lehren müssen, weil der Heilige Geist in jedem so stark ist. Denn alle werden mich kennen, alle vom Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr, und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Ich will ihnen ihre Sünden vergeben. Er will, es war noch nicht möglich. Warum? Weil das Kreuz noch nicht war. Wir dürfen nie uns unabhängig machen vom Kreuz. Dann wird es gefährlich. Weil dann werden wir stolz. Weil dann denken wir, tschakka, ich, Thomas, kann's. Nein, ich laufe auf der Grundlage dessen, was Jesus für mich erreicht hat, was er bezahlt hat. Mein Schuldschein hängt am Kreuz, aber da hängt er noch. Niemand darf mich mehr anklagen. Gott klagt mich auch nicht an, weil er hat all meine Sünden vergessen. Er hat sie hinabgeworfen ins tiefste Meer und denkt an meine bösen Taten nicht mehr. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt weiter böse Taten tun darf, fröhlich weiter sündigen darf und denken, ja, dann schön, dass da einer bezahlt hat. Nein, das wird nicht funktionieren. 2. Korinther 3, Vers 6. Kannst du Genf oder Luther, mir egal, wie du Lust hast. Und ich lese weiter im neuen Leben. Er hat uns befähigt, oder tüchtig gemacht, wie sie heißt, Diener seines neuen Bundes zu sein. Er hat uns tüchtig gemacht, er hat uns befähigt. Kein Christ kann sagen, ich kann das nicht. Geht nicht. Wenn du von neuem geboren bist, hast du alles in dir, um ein Diener dieses neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der nicht auf schriftlichen Gesetzen beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Der alte Weg führt in den Tod, aber auf dem neuen Weg schenkt der Heilige Geist Leben. Seht ihr das? Jesus hat nicht das Gesetz weggetan, sondern es erfüllt. Aber er sagt, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Aber die Kraft des Kreuzes ist stärker und nimmt die Macht der Strafe von der Sünde, weil er bezahlt hat. Und das nimmt den ganzen Druck von uns weg. Nochmal, ist nicht der Freibrief zum fröhlich Weitersündigen, aber es nimmt den ganzen Druck weg und das ganze Druckmittel des Teufels, wo er kommen kann, mit Verdammnis. Verdammnis kann nur noch kommen und ich treffe immer wieder Christen, die in der Verdammnis sind. Ich verstehe es einfach nicht. Es gibt nur zwei Möglichkeiten von Verdammnis. Eins, der Teufel belügt dich ständig und sagt dir, dass du noch Verdammnis haben musst, weil es nicht bezahlt ist, wenn du das glaubst. Dann ist die Verdammnis da. Oder zwei, du bist stolz geworden, hast dich unabhängig gemacht von Christus und natürlich kommt dann Verdammnis. Aber Verdammnis ist für uns erledigt. Wir haben keine Verdammnis. Der alte Weg führt in den Tod, der neue Weg schenkt der Heilige Geist und der ist was? Leben. Adam war eine lebendige Seele, Christus ist ein lebendig machender Geist, täglich. Täglich wirst du erneuert, täglich wirst du lebendig gemacht. Ich habe auch mal einen Tag, wo Verdammnis andocken will, wo Depression andocken will, wo ich mich nicht gut fühle, wo ich irgendwie denke, ich mache alles falsch oder wo irgendwelche Geister und Stimmen rumschwirren und mir irgendwas wieder erzählen wollen von früher. Und dann musst du Autorität nehmen. Du musst sagen, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Weil der Preis ist bezahlt, ich bin eine neue Schöpfung, der alte Thomas ist im Wasserbad, den gibt es gar nicht mehr. Und das, was ich getan habe, ist bezahlt. Also muss ich mich mit diesen Gedanken nicht auseinandersetzen. Leider halten wir uns zu lange damit auf. Und es stiehlt uns Lebenszeit, die nie wieder kommt. Und wenn du viele Christen triffst, die so depressiv und so traurig durchs Leben gehen, ist es nicht attraktiv. Ein trauriger Mensch ist nicht attraktiv, ob er gläubig ist oder nicht. Das ist eine Last. Wenn jemand immer so Trübsal bläst und immer so, das ist anstrengend, sehr anstrengend. Warum ist das so? Ja, weil Christus mich mehr liebt als die Person. Weil ich der Chaka-Thomas bin und das ist halt eine doofe Kuh. Ist das die Wahrheit? Nein, Gott hat nur Lieblingskinder. Und der Zugang zur Gnade und zu einem glücklichen Leben ist für jeden Christ dasselbe. Die einen greifen es und die anderen lassen es halt liegen oder gehen halt dran vorbei. Wer ist der größte Prediger in deinem Leben? Du selber. Ich sag's euch immer und immer wieder. Ich kann mir hier Monate und Jahre den Mund fusselig reden und sagen, dir ist vergeben, Gott liebt dich, du bist angenommen. Wenn du rausgehst und sagst, nee, ich fühle mich nicht gut, mir geht's nicht gut, ist alles weg. Es hilft nicht. Es hilft einfach nicht. Und mit so Menschen, denen kannst du machen, was du willst. Du kannst denen was schenken, die werden nicht zufrieden. Du kannst denen eine Jeans schenken, eine neue, dann gucken die dir an und sagen, Wrangler, warum nicht eine Levi's? Oder Levi's, such dir raus, was dir lieber ist. Manchmal kriege ich E-Mails mit so einem Quatsch, wo die Leute mir schreiben, ja, das heißt nicht Levi's, das heißt Levi's. Ja, Michael Jackson, nee, Michael Jackson, such dir es doch raus, mir ist das wurscht. Ich habe andere Sorgen wie so eine Pillepalle. Aber versteht ihr, um was es geht? Gott ist auf deiner Seite. Gott möchte, dass es dir wohl ergeht an Geist, Seele und Leib. So, jetzt gehen wir in Hebräer 8. Die letzte Bibelstelle für heute, Hebräer 8, ab Vers 5. Und da erklärt Paulus den Hebräern, den Juden, den alten Bund, den neuen Bund und wie das alles so war. Und da lesen wir mal, sie dienen in einem Heiligtum, das nur ein Abbild, nur ein Schatten des wahren Heiligtums im Himmel ist. Denn als Mose daran ging, das Zelt Gottes zu errichten, warnte Gott ihn, achte darauf, dass du alles genau nach dem Entwurf machst, der dir hier auf dem Berg gezeigt worden ist. Also Mose, ihm wurde von Gott gezeigt, wie das Zelt im Himmel aussieht und genauso soll er es auf Erden bauen. Der hohe Priester, von dem wir sprechen, hat dagegen ein weit höheres Amt erhalten, weil er der Vermittler eines besseren Bundes mit Gott ist. Wer ist dieser Vermittler? Christus. Christus ist der Vermittler eines besseren Bundes mit Gott, welcher auf besseren Zusagen beruft. Vers 7. Hätte der erste Bund keine Mängel gehabt, wäre er nicht nötig gewesen, ihn durch einen zweiten zu ersetzen. Vers 8. Aber Gott tadelte sein Volk und sagte, es wird ein Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund, nochmal die Bestätigung, mit dem Volk Israel, mit dem Volk Juda schließen werde. Gott wusste, dass der alte Bund unmöglich ist für Menschen zu halten. Es war unmöglich. Wie viele Menschen haben das Gesetz gehalten? Außer Christus? Niemand. Und wie viele Sünden reichen, damit du in die Hölle kommst? Eine. Ja. So, und Gott wusste, aber er muss das Gesetz geben, weil ohne Gesetz verstehen wir die Strafe nicht und wie schlimm Sünde ist. Wenn wir keine Gesetze hätten in Deutschland, könnte hier jeder machen, was er wollte, und es gäbe keine Strafe. Gesetze sind dazu da, um zu zeigen, das darf man nicht. Warum? Weil du einem anderen Schaden zufügst. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an die Hand nahm und aus Ägypten führte. Irgendwie ist Gottes Thema extrem wichtig, gell? Mit Ägypten, merkt ihr das? Und mit dem neuen Bund. Sie sind meinem Bund nicht treu gewesen, deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Wer im alten Bund nicht tat, nochmal, wer weiß noch, Auge um Auge, Zahn um Zahn, schnipp, schnapp, rüber ab. Dazwischen gab es nichts. Das fällt uns heute aus unserem humanistischen Denken so schwer, dass das so knallhart war. Es war knallhart, Leute. Und deswegen, wenn ich das lese für mich, aus der Sicht der neuen Schöpfung, merke ich erstmal so richtig, was ich in Christus alles habe. Und wie gut es mir geht, wie gut es dir geht, dass wir von Neuem geboren sind, unter dem neuen Bund sind, den Christus erfüllt hat. Und den kann kein Mensch brechen, weil Christus hat ihn erfüllt. Wenn ich jetzt abstürzen würde in die Sünde, hätte es auf dich keinen Einfluss, weil das dich nicht zum Sünder macht. Wenn einer im Volk Israel gesündigt hatte, kam oft die Strafe auf das ganze Volk. Könnt ihr euch erinnern, einer hat was mitgenommen von dem Gebannten, hat es im Zelt vergraben und dann starben ganz viele Leute. Und die haben eine Schlacht verloren. Und dann haben sie gebetet und Gott hat gesagt, werft es los. Und es fiel auf Sippe, auf die Familie und so weiter. Und die wurden alle sofort getötet, weil Israel nicht mehr den Sieg hatte, weil was Gebanntes, was Verfluchtes mit in ihrer Mitte war. All diese Dinge verstehen wir heute nur noch ganz schwer, weil wir denken, jo, ist doch alles ganz locker easy bei Jesus. So ist es nicht ganz, gell? Vor ein paar Jahren hat mich ein Mann angerufen, ein Pastor oder berufen zum Pastor, hat aber nie wirklich angefangen. Da war ich schon Pastor. Ja, er muss dringend mit mir reden. Dann hat er mir ein ehemaliges Kindersohlbad gezeigt und hat gesagt, ja, Jesus hat mir heute Nacht einen Traum gegeben, ich krieg das alles. Sei, was kosten die Bude? Ja, 12 Millionen Euro oder D-Mark damals, weiß ich nicht mehr. Dann habe ich gesagt, aha. Und du kaufst es jetzt. Ja, ja, Jesus hat mir das gesagt. Bärbel war dabei. Na, habe ich gesagt, ja, und wo kriegst du das Geld her? Mein Jesus, das war sein Lieblingswort. Mein Jesus zahlt das. Und habe ich gedacht, wenn mein Jesus das bezahlt, höre ich morgen auf. Ich mache keinen Finger krumm mehr für den. Wenn so ein Typ von Jesus so ein Gebäude kriegt und er bezahlt, das höre ich auf. Nicht, weil ich beleidigt bin, nicht, weil ich verletzt bin, sondern weil ich sage, das hat mein Verständnis von Jesus komplett umgeworfen. Belohnt Gott untreue Leute? Möchtest du untreue Freunde haben? Würdest du den belohnen, zum Essen einladen, jemand, der nie kommt? Du verabredest dich mit dem zum Kino, der kommt nicht. Du ziehst um, der sagt, ah, oder die, ich helfe dir, die kommt nicht. Du sagst, hey, ich muss dringend mal meine Küche richtig rausräumen, alles rauswaschen, alles voller Fett. Würdest du mir helfen? Klar, mache ich. Und du wartest, der kommt nie. Würdest du dann sagen, ja komm, ich lade dich am Samstag zum Essen ein. Du würdest sagen, ey, die Olle oder der Typ, der kann mich mal. Stimmt's, komm, sei ehrlich. Wenn Gott einen Untreuen belohnt, dann fällt für mich das ganze Weltbild zusammen. Wisst ihr, was passiert ist? Fängt mit N an und hört mit IX auf. Nix. Nix ist passiert. Nach 2 Wochen habe ich einen Anruf gekriegt. Oder habe ich angerufen, weiß ich nicht mehr. Ich habe gesagt, und was ist denn jetzt mit deinem Jesus? Oh, nix. Ich habe die Schnauze voll. Das Geld kam nicht. Und mehr. Und da kam voll sein Herz ans Licht. Er wollte die Abkürzung gehen. Kennt ihr Leute, die Abkürzung gehen? Die meinen, ihr Jesus. Sein Jesus hatte mit dem Jesus aus der Bibel nichts, aber auch gar nichts zu tun. Die Bibel sagt, wer im Kleinen treu ist, setzt Gott über Großes oder über Vieles. Das ist der Weg und so ist es auch in der Welt. Du kommst nicht in die Welt und dann wirst du 10 Jahre alt und dann bietet dir die Firma Siemens oder Porsche einen Vorsitz vom Vorstand an. Die sagen, geh in die Schule, studier, mach was. Und dann geh in die Welt, qualifizier dich. Und wenn du einige Mal, dann komm wieder. Wenn du 35 bist, dann reden wir drüber. Gott ist doch nicht dümmer wie wir. Heute ist dieser Mann schizophren, nimmt ganz viel Psychopharmaka, Familie ziemlich kaputt, furchtbar. Mein Jesus. Wenn ich nicht kriege, was ich will, dann kann der Jesus mich mal kreuzweise. Kennt ihr so Leute? Leute, das hat doch mit der Bibel und mit Jesus nichts zu tun. Es ist nicht wichtig, ob du vor 3, 30, 300, 3000 oder 3 Millionen predigst. Es macht keinen Unterschied. Entweder ist dieses Wort, was du predigst, von Gott oder nicht. Entweder ist dein Herz brennend für Jesus oder nicht. Es macht keinen Unterschied. Die Anzahl der Zuhörer bezeugt nicht, ob du richtig, falsch, gut oder schlecht bist. Wenn dein Herz für Jesus brennt, ist es egal. So, wo sind wir? Vers 9 waren wir, gell? Gehen wir Vers 10. Noch 3 Verse haben wir es geschafft. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen, das haben wir schon mal gehört, und ich werde es in ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Halleluja. Und keiner wird mehr seine Mitbürger in Vers 11 oder Bruder belehren müssen, du musst den Herrn erkennen, denn jeder, der Kleine und der Große, wird mich bereits kennen. Und ich werde ihr Unrecht vergeben und nie wieder an ihre Sünden denken. Wenn ein Christ zu mir kommt und mir erzählt, was er alles schon gemacht hat in dieser Welt, ich treffe immer wieder Männer Gottes, die mir erzählen, wie viel sie schon bekehrt haben und was sie alles schon in ihrem Leben gemacht haben und so weiter. Vor allem die Evangelisten, die sind manchmal richtig krass. Bruder, wie viel hast du heute schon bekehrt? Sei noch keinen. Oh, da ist aber der Jesus traurig. Du musst dir gucken, dass du heute noch 3 bekehrst. Ja, ist klar. Wisst ihr, ich habe es euch ja schon oft gesagt, kein Mensch hat jemals einen anderen bekehrt. Das war noch nie und das wird auch nie sein. Ein Evangelist oder jemand, der so unterwegs ist, ist nur der Lautsprecher. Die Musik muss immer der Heilige Geist sein. Und wichtiger, nochmal, merkt ihr das gut, wichtiger als dass du Dinge für Gott tust, ist wichtiger, als dass dein Herz für Jesus brennt. Wenn du rausgehst und Leute bequatscht von morgens bis abends von Jesus und oder wenn du Gemeinden gründest und vieles, vieles mehr. Die können ganz groß sein. Wenn Jesus nicht in deinem Herz brennt und der König deines Herzens ist und sein Gesetz nicht wirklich in dein Herz geschrieben ist, ist das alles umsonst, was du für Gott tust. Du siehst immer an den Früchten, wie jemand lebt. Menschen, die hören hier sonntags das Wort und woanders auch. Und dann gehen sie raus, Montag fängt an, Montag bis Freitag ist die Hölle für sie. Und dann Sonntag spielen sie wieder Christ. Haben dieses zuckersüße Lächeln. Kommen hier rein. Aber du merkst genau, sie leben nicht. Sie leben nicht Christus. Sie reden über Christus. Und es gibt so viele Predigten, die sind über Christus, aber nicht von Christus. Wenn du Menschen zuhörst, du spürst und hörst sofort, reden sie über Christus oder von Christus. Ich nehme mal Karin als Beispiel. Ich kann über Karin reden. Ich kenne Karin, aber ich kenne sie nicht so gut, dass ich nicht weiß, was ihr Lieblingsessen ist. Ich nehme jetzt dich, weil du noch nicht so lange da bist. Ich weiß nicht, was ihre Lieblingsfarbe ist. Ich weiß nicht, was ihre Lieblingsmusik ist. Ich kann euch jetzt, wenn Karin nächsten Sonntag nicht da ist, über Karin erzählen. Oh, die isst gern Spätzle. Kässpätzle. Und Karin, wenn ihr es hören würdet, sagen, Kässpätzle. Wenn ich mit Karin zusammen bin, Gemeinschaft mit ihr habe und ich sie frage, sag mal Karin, was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Lieblingsessen? Puh, das kenne ich noch gar nicht, aber es scheint gut zu sein. Lamm. Lamm. Wenn ich jetzt nächsten Sonntag euch erzähle, Karin, ihr Lieblingsessen ist Spätzle, was mache ich dann? Ich rede über sie. Wenn ich sage, Karin isst gern Lamm, rede ich von ihr, weil ich komme von ihr. Habt ihr den Unterschied verstanden? Wenn du Christen zuhörst, du spürst sofort, kommen die aus der Gegenwart von Jesus, dann reden sie von Jesus. Was machte Jesus jeden Tag? Ich habe jetzt ein Bible Study angefangen mit ein paar Bikern, haben am Freitag angefangen, haben Markus-Evangelium angefangen. Und da liest du gleich in Markus 1 zweimal, dass Jesus verschwand durch die Menge und ging an einen einsamen Ort, um was? Den Vater zu suchen. Und dann sagt Jesus immer wieder, ich sage nur, was ich den Vater reden höre und ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Der Vater zeigt ihm den Leprakranken und da hat er dann gleich einen Leprakranken geheilt. Und da habe ich Leuten erklärt, die da waren, wisst ihr, die hatten keine Finger mehr, die hatten keine Nasen mehr. Die hat manchmal keine Arme mehr, das war abgefault. Lepra ist ein Bakterium, was das Fleisch zerfrisst. Die sahen nicht toll aus, das war Zombie 3. Und dann heilt Jesus den. Der durfte ja gar nicht aus den Tälern, da waren so Täler, wo die eingesperrt waren. Die wurden mit Seilen oder mit Leitern runtergelassen, die konnten da gar nicht raus. Da wurde täglich Essen runtergegeben von der Verwandtschaft. Die hatten ein Glöckchen um sich herum, die Leprakranken, damit jeder das Glöckchen hört und jenen ja nicht zu nahe kommt. Das war nämlich absolut ansteckend. Ein bisschen Spucke, ein bisschen irgendwas, dann hast du Lepra gehabt. Unheilbar. Und er kommt zu Jesus und sagt zu Jesus, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und da war der Schlüssel, er hat nicht gesagt, wenn du kannst, willst du mich heilen? Weil das wäre schon wieder Zweifel gewesen, wenn du kannst. Nein, er sagte, du kannst, willst du? Und Jesus sagt, ja, ich will. Und sogleich wurde er geheilt. Die Jünger hat's umgehauen. Die haben das gesehen, wie die Finger nachwachsen, die Ohren, die Nasen, die Lippen. Bei jedem war was anders. Es gibt's heute noch in Indien, Lepra-Kranke. Könnt ihr selber mal Bilder googeln, sieht furchtbar aus. Du erkennst diese Menschen nicht mehr. Und Jesus heilt diesen Leprakranken. Das war der Hammer. Das gab's da nicht bis dahin. Und Jesus zeigte, dass er Vollmacht hat. Und dass ein neuer Bund angefangen hat. Und dieser neue Bund ist so viel besser als ein Gesetz auf steinernen Tafel, ist das Gesetz in dein Herz geschrieben. Stimmt's? Ich kann mit meiner Frau, wenn ich sie heirate, ganz neu, können wir einen Ehevertrag machen. Kann ich reinschreiben, ich werde dich immer lieben. Man kann alles schreiben, Papier ist geduldig. Da kann ich alles reinschreiben. Ich kann einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Ich arbeite 40 Stunden Woche. Nee, ich denke 35 reicht, der Rest mache ich zusätzlich Pause, ich brauche das. Dieser Vertrag, ich nenne ihn mal so, in mein Herz geschrieben ist. Oder mein Herz sagt, ich möchte Leistung bringen und die 40 Stunden, Minimum 40 Stunden, lieber noch 42 Stunden. Ich möchte länger arbeiten, als ich muss, weil ich treu bin und weil ich ein guter Diener sein will für Gott und ein gutes Zeugnis für die Welt. Dann arbeitest du länger als das, was notwendig ist. Du siehst, der Mülleimer quillt über, da läufst du nicht vorbei wie die anderen 10. Du nimmst die Tüte, bringst sie raus und machst eine neue Tüte rein. Kleinigkeiten, wo Leute oft denken, ja, das dankt mir ja keiner. Ich weiß, dass Arbeitgeber immer alles sehen. Immer. Die sehen das. Die sagen vielleicht nicht gleich, oh du toller Thomas, hast den Mülleimer leer gemacht. So Leute kannst du eh nicht gebrauchen. Hatten wir hier schon ganz viele. Thomas, ich bin berufen, Prophet zu sein. Ja, schön für dich. Dann geh durch die Charakterschule. Was soll das denn sein? Oh Gott, du hast noch viel vor dir. Wenn ich manchmal ein Musical bin, da kommen die Leute und dann gucken sie mich an und sagen, was, der soll Rocker gewesen sein? Ja, habe ich mir ganz anders vorgestellt. So und so. Ja, und dann sagen sie, ja, warum warst denn du schon 4-mal im Himmel? Sage ich, weiß ich nicht. Das hat Gott gemacht. Ich habe keinen Zettel ausgefüllt, würde gern 4-mal in den Himmel reisen. Ich weiß nur eins, ich habe einen Mordspreis dafür bezahlt. Und jedes Mal beim Musical rede ich das mit Leuten. Sage ich, wenn ich mich entscheiden könnte, eine normale Familie aufgewachsen zu sein und dafür alles Übernatürliche, was ich gesehen habe oder gesehen durfte, aufzugeben und es nie erlebt zu haben, würde ich mich sofort für eine normale Familie entscheiden. Ja, ich bin von einer normalen Familie aufgewachsen, aber ich schon recht langweilig. Sei froh, dass dein Leben langweilig ist. Meins war der Horror. Wisst ihr, die Leute, die hören nur, der war im Himmel, wow. Der hat einen Engel gesehen. Wie oft ich das gehört habe, warum darfst du einen Engel sehen? Dann sage ich, weiß ich nicht. Weil Gott den zu mir geschickt hat. Hm? Manchmal denke ich, gibt es eigentlich was Unintelligenteres? Ich benutze das andere Wort nicht, wie Christen. Es ist doch nicht die Frage, ob ein Engel bei mir war oder ich 4-mal im Himmel war. Freu dich doch einfach, dass es so war. Das kostet alles einen Preis im Reich Gottes. Paulus hat 2/3 des Neuen Testaments geschrieben. Dafür wurde er 3-mal gesteinigt, zu Tode gesteinigt. Und dann heilt Gott ihn und er wird wieder lebendig. Nach einmal hätte ich gesagt, oh, ich habe es mir anders überlegt, ich kündige. 1-mal steinigen reicht mir. Paulus sagt, nee, machen wir weiter. 2-mal, 3-mal, buh. Und ausgepeitscht und dies und was sie alles gemacht wurden. Bis auf einen Apostel wurden alle brutalst umgebracht. Auf dem Kopf gekreuzigt, einer wurde im heißen Öl gekocht. Ich glaube, Johannes war das, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Thomas wurde in Indien umgebracht. Die haben alle einen gewaltsamen Tod gehabt. Da ist keiner als Opa im Altersheim im Schaukelstuhl und hat da Sportschau geguckt. Nee, die haben alle bis zum Schluss, bis zum letzten Tage sind die dran geblieben. Und ich freue mich heute Morgen, dass ich verstanden habe, Jesus hat sein Gesetz in mein Herz geschrieben. Und er wacht darüber. Er guckt jeden Tag in mein Herz. Er wacht über mein Herz. Und er schaut rein und er zeigt mir, was er gern raushaben würde. Und ich sage ja. Und dann geht der Prozess los. Dann sage ich nein. Dann sagt Jesus, bleib beim Ja, ist besser. Jesus hat sein Gesetz in dein Herz geschrieben. Wenn das brennt, dann machst du einen Unterschied. Du machst einen Unterschied. Ich rede so wie gestern mit einem Hells Angel, einem gestandenen Mann, der schon 40 Jahre in der Szene ist. Der hat schon einiges erlebt. Der hat mir ein paar Sachen erzählt, darf ich nicht erzählen. Wo ich gedacht habe, Junge, 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 300 Jahre Knast. Ja, und was macht ihr so? Und dann sage ich, ja, wir stehen für Jesus. Ja, und so ein bisschen erzählt, ah, das ist gut, mach weiter. Sagt ein Hells Angel zu mir, das ist gut, mach weiter. Was sieht der, was ich gar nicht sehe? Licht, danke Martin, er sieht das Licht, das sehen die. Und viele von denen, das sind keine Satanisten oder so. Die haben davon keine Ahnung. Und wir haben über viele Dinge geredet. Das war echt interessant. Wie hoch ist die Chance? Das ist schon echt lustig manchmal, oder? Wir haben immer Appointments im Englischen. Wir haben immer Termine mit Gott. Und hat er mich zu einer Veranstaltung eingeladen. Mal gespannt, ob ich da hingehe. In Berlin ist ein bisschen weit, aber schauen wir mal. Schauen wir mal, was Gott macht. Ist das nicht cool? Gott öffnet die Türen. Gott öffnet die Türen. Wow, ich denke, wir sind durch. Hörst dir nochmal an, ziehst dir nochmal raus. Sollen wir das mit dem König nochmal lesen, geschwind? Ich glaube, das war cool, oder? Nur den einen Vers mit dem König. Vers 18. Wenn er dann den Thron bestiegen hat, Halleluja, ist Jesus Gott sei Dank der König meines Lebens geworden. Und wenn er dann den Thron bestiegen hat, hat er den Thron bestiegen, soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes anfertigen und in mein Herz schreiben. Wow! Die levitischen Priester haben das aufbewahrt. Wir sind Priester und König an Christi Stadt. Er hat sein Gesetz in mein Herz geschrieben. Und wenn ich sein Gesetz in meinem Herz habe, dann will ich, was er will. Weil mit was das Herz voll ist, geht der Mund über. Ich rede darüber und ich mache das. Und ich freue mich so, damit ich nicht mal da mich groß bemühen muss. Ich sage, Jesus, schreib weiter. Schreib noch mehr in mein Herz. Schreib noch mehr, schreib noch mehr, schreib noch mehr, schreib noch mehr. Ist Gott gut? Gott hat einen guten Plan mit deinem Leben. Dieser Abschnitt soll immer in der Reichweite des Königs sein. Jesus ist immer nahe bei dir, der ist nie ferne. Der ist immer nahe bei dir. Selbst wenn du gar nichts spürst, er ist da. Und er liest darin, solange er lebt. Solange du lebst, liest er darin und auch darüber hinaus. Weil du wirst ja niemals sterben. Damit wir lernen, dem Herrn und zum Gott mit der erforderlichen Ehrfurcht zu begegnen. Ist das cool? Bei mir klopft auch oft die Sünde an die Tür. Und dann spüre ich, wie mein Fleisch Lust hat zu sündigen. Und ich denke, wo kommt das jetzt wieder her? Kennt ihr das Spiel? Und dann spüre ich, wie der Heilige Geist zieht. Und ich spüre, wie die Sünde zieht. Und dann spüre ich, wie der Heilige Geist zieht. Und wenn ich mich für den Heiligen Geist entscheide, kommt immer die Freude. Es ist immer Freude da. Wenn ich mich für die Sünde entscheide, dann merke ich immer, als erstes lehne ich mich selber ab. Denke, du Depp, hast schon wieder gemacht. Kennt ihr das Spiel? Und dann ist Gott sei Dank die Gnade da. Wo ich immer wieder zu Gott kann und sagen, hey, es tut mir leid. Ist das gut? Und dein Trainingsfeld wird nie aufhören. Es wird nie aufhören. Ob es deine Eltern sind oder deine eigenen Kinder. Ich entschuldige mich immer bei meinen Kindern. Gell, Sammy? Ich baue oft Mist. Ich bin immer noch impulsiv. Früher war ich viel impulsiver. Da bin ich immer ausgerastet. Heute raste ich nur noch selten aus, Gott sei Dank. Mal beim Zurückfahren, manche mich umfahren. Aber Gott korrigiert mich. Ja? Und Gott korrigiert mich. Und dann gehe ich hin zum Sammy, sage ich, Sammy, es tut mir leid, das war nichts. Warum mache ich das? Dass Sammy lernt, man muss sich entschuldigen. Sich zu entschuldigen ist wahre Würde. Sich nicht zu entschuldigen ist wirklich ein arschlochmäßiges Verhalten. Sorry, ich weiß kein anderes Wort dafür. Im Prinzip ist es purer Stolz. Wenn du dich entschuldigst, kannst du vielen, vielen großen Baustellen schon die Kraft entziehen. Das ist wie Unkraut, wo du schon ziehst, wenn du siehst und nicht wartest, bis es ein großer Baum geworden ist. Amen. Papa, wir danken dir für das Wort. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du uns immer tiefer hineinführst, dass du uns die Geheimnisse vom alten Bund und die vom neuen Bund zeigst. Danke, dass dein Gesetz in mein Herz geschrieben ist. Und danke, dass diese Schrift immer stärker, tiefer und fester wird. Danke, dass ich immer mehr Lust habe an deinem Gesetz, dass ich immer mehr Lust habe an dem, was dir gefällt und immer mehr verabscheue, was dir nicht gefällt. Danke, dass die Sünde immer ekliger wird und dein Wort immer lieblicher. Danke, Jesus, dass ich immer mehr gleichgestellt bin deinem Sohn. Wir haben es auch heute Morgen, wo Bärbel es gebetet hat, dass wir uns immer mehr verändern lassen durch den Heiligen Geist. Danke, dass ich es nicht alleine tun muss, nicht aus meiner Kraft, nicht aus meinem Vermögen, sondern dass ich mich ganz auf deine Gnade stellen kann und dich auch immer wieder dazu ermutigen kann und sagen kann, Papa, komm, veränder mein Herz. Mein Herz gehört dir, veränder's. Überschreib du die alten Programme, lösch du das Alte, was dich nicht meint und schreib das Neue, was dich ehrt, rein. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Danke, dass ich von Sieg zu Sieg gehen darf, von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Papa, und alles, was noch jetzt noch in meinem Leben ist, wo ich vielleicht es mehr liebe als dich, seines Menschen, seines Orte, so wie Ägypten, wie wir gerade gelesen haben, nie wieder zurück nach Ägypten, nie wieder etwas aus Ägypten wieder in mein Leben holen, nichts aus der Vergangenheit in mein Leben holen. Der Teufel will immer, dass wir das Alte wieder tun, da, wo wir Gewohnheiten haben, da, wo wir früher waren, da, wo wir unterwegs waren, da will uns immer wieder zurückführen, dass uns das wieder gefällt und Spaß macht und dass die Sünde attraktiver wird als das, was wir jetzt haben. Aber ich sage nein. Ich entscheide mich jetzt und hier ein für alle Mal für dein Wort und deine Gebote. Deine Gebote sind gut, dein Wort ist Geist und Leben. Und ich danke dir, dass ich mit dem Tod und mit der Sünde nichts mehr zu tun habe. Es gehört nicht mehr zu mir, es ist nicht mehr Teil meines Lebens. Danke, dass ich die neue Schöpfung bin. Danke, dass ich nach vorne schauen darf und danke, dass es täglich besser wird, weil deine Gnade mächtig am Wirken ist. Und danke, Papa, dass dein Wort sagt, wo die Sünde mächtig wurde, wird die Gnade noch mächtiger. Halleluja. Amen.